Memo und Meme.
Ja.
Genau. So, okay. Dampfi, so, wenn du soweit bist, darfst du dann loslegen.
Leute, willkommen wieder zurück. Eine Woche sitzen wir schon, die Bärte sind von euch gewachsen. Mein Bart wächst immer noch nicht, wächst vor allen Dingen, wächst immer noch nicht. Ist auch nicht schlimm. Wir sind unser Spezialist unfassbar aus dem Bericht der Werbeauftragten in der Superkategorie. Da freue ich mich sehr drauf. Unser toller Gast, Winky, finde ich auch super geil, den Namen, hat ja drei Berichte rausgesucht. Und ich würde sagen, wir starten einfach. Du fängst an, Winky.
Nee, ich
Ach so,
fange
sorry. Ich bin durch, ey.
an.
Gut, Mampfe fängt an.
Okay. Also, ich lese mal mit. Also, okay, ich fange an. Horst Köhler, freundliches Desinteresse. Gewiss, die Bundeswehr ist gesellschaftlich anerkannt. Aber was heißt das eigentlich genau? Die Deutschen vertrauen der Bundeswehr. Mit Recht. Aber ein wirkliches Interesse an ihr oder gar Stolz auf sie sind eher selten. Noch seltener sind anscheinend der Wunsch und das Bemühen, den außen- und sicherheitspolitischen Wandel zu verstehen und zu bewerten, der da auf die Bundeswehr einwirkt. Natürlich lassen sie sich für dieses freundliche Desinteresse Gründe angeben. Die Deutschen sind nach 1945 ein wirklich friedliebendes Volk geworden und halten gern vorsichtige Distanz zu allen Militärischen. Die Wehrpflicht hat in der Praxis fast den Charakter der Freiwilligkeit angenommen. Das verringert für viele Bürger die lebenspraktische Bedeutung der Bundeswehr. Zugleich fördert es die Fehleinschätzung, Soldaten seien eine Berufsgruppe wie andere und wenn sie freiwillig im Ausland unterwegs seien, dann auf eigene Gefahr und außerdem ja auch zu höheren Tagessätzen. Alle diese Einstellungen mögen gutartig sein, aber zeugen sie nicht auch von einem bedenklichen Mangel an Kenntnissen, an aufgeklärten Eigeninteresse und an politischen Wirklichkeitssinn? Darum wünsche ich mir eine breite gesellschaftliche Debatte, nicht über die Bundeswehr, sondern über die Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik unseres Landes. Und das ist aus dem Berichtsjahr 2005, Seite 4. Das
Genau.
könnte so ein Grußwort gewesen sein, wenn es
Und
sogar
das
vorher
verrät
ist,
es
ne?
nämlich auch schon ein bisschen. Das ist nämlich gar nicht aus dem Werbeauftragtenbericht selbst, sondern aus dem Vorwort dazu,
Vorwort,
wo, ich glaube, es war Reinhold Robbe, müsste es da gerade geworden sein oder sein in dem Jahr. Nämlich diese Rede von Hörst Kohler, ja genau.
Hörst
Hörst,
Cola.
der gute Hörst.
Schnitt. von Horst Köhler zitiert, wo ja bis heute noch immer so diese kurze Phrase von einem freundlichen Desinteresse übrig geblieben ist. Und ich habe die eigentlich nur reingenommen, weil ich mir so dachte, ich finde diese Rubrik so gut und möchte aber eigentlich nicht mal nur Bundeswehr-Bashing betreiben. Das machen die bei anderen beiden Beispiele dann gleich gut genug. Ich wollte das mal ein bisschen größer aufziehen und mal eben in die große Runde reingehen, sprich SIPO und Außenpolitik eben halt mit auch. Und also das, was man heutzutage ja auch wieder eher kritisch unter dem vernetzten Ansatz diskutiert. Und das Kernproblem finde ich, dass dieser Text, der übrigens, falls ihr die Stelle da im Kontext nicht gesehen habt, das war eine Kommandeurstagung, wo Köhler zu Gast war und diese Rede gehalten hat. Und ich finde das halt so krass, wie aktuell das eigentlich inhaltlich immer noch ist, dass wir in dieser Debatte eigentlich nichts anderes vorweisen können als traumatisierende Erfahrungen und Bilder aus Einsätzen, zum Beispiel in Afghanistan oder jetzt Mali, streckenweise ja auch. Und das Kernproblem eigentlich immer noch dasselbe ist, ne? Also ich meine, Wehrpflicht, bumm, weg, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Das ist der einzige Unterschied. Aber jetzt auch beim Regierungswechsel jetzt. Ich meine, da ist eine Ära geendet und ein neues, noch nie erprobtes Koalitionsmodell ist da jetzt stattdessen an die Macht gekommen. Und Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik haben halt im Wahlkampf einfach fast keine Rolle gespielt. Ne? Und jetzt nicht wegen Corona oder sowas, ne? Überhaupt nicht. Aber, sondern einfach weil man es offensichtlich nicht als relevantes Politikfeld erachtet, auf dem Wählerwille generiert wird oder abgefragt wird oder abgeklärt wird, irgendwie sich abgegrenzt wird. Und das finde ich so krass, oder? Also deswegen sprang mir das so ins Auge, wo ich so dachte, okay, mal weg von diesem konkreten Beispiel, wenn also der Werbeauftragte damit aufmacht, den Bundespräsidenten zu zitieren, vor 16 Jahren, und es sich halt einfach kaum irgendwie ändert, inhaltlich, außer dass die Wehrpflicht weg ist, dann finde ich, ist es immer gut, einfach diese Diskussion immer wieder neu anzuschieben und auch zu fragen, und damit sind wir ein bisschen doch wieder beim Bundeswehr-Bashing, was tun denn die Streitkräfte für die Verankerung in der Bundeswehr? Ja, genau, was tun die Streitkräfte für die Verankerung in der Gesellschaft? Und ich finde, das ist eine Daueraufgabe. Also das ist genauso wie ich auch, als diese ganzen Sachen hier mit den Nazis im Wachbataillon da jetzt neulich wieder aufgeflogen sind. Das ist eine gottverdammte scheiß Daueraufgabe. Und das immer wieder, das muss man einfach immer wieder, jeden Tag muss man das angehen, dieses Problem. Und das sind nicht immer so spektakuläre Fälle, dass sie sich irgendwie im Suff irgendwelchen Nazi-Kram auf dem Rücken haben tätowieren lassen, sondern anspruchsvoll. Und ja auch eben nicht mal eben cancelbar oder mal eben.
Also mal so ein Gültigedicht auf dem Rücken tätowieren. Das wäre doch mal eine Story.
Wow. Also, ja. So. Also ich würde eine Bach-Kantate nehmen, ja, aber ja. Goethes auch. Okay.
Nee, aber ich gebe dir da ja recht. Es ist halt nur, es ist halt so viel Zeug, was halt auf einen einprasselt quasi auch, ne, das ist da, man muss ja quasi schon entscheiden, und dann gibt's noch Netflix, Amazon Prime und so, dann gibt's noch die anderen Ablenkungsmanöver quasi so ein bisschen, ne, also und da fallen dann halt dann so gerade so Themen, die eben nicht so akut sind, quasi halt schnell mal runter, ja, das ist halt ist ja ein generelles Problem. Ich meine, wahrscheinlich wenn wir jetzt hier ein Podcast wären, der sich mit Fridays for Future beschäftigen würden, dann würden wir das wahrscheinlich fast das gleiche über die Klimapolitik sagen. Auch wenn sie natürlich oft jetzt stark in den Medien vertreten ist. Trotzdem würde man vielleicht sagen, ob die gesellschaftliche Debatte da ist, wo sie sein sollte, ist auch fraglich. Ja. Aber was mich, da komme ich halt wieder zur Bundeswehr an sich. Die Bundeswehr, ich habe nicht das Gefühl, also es wird zwar gesagt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die handelnden Akteure dann oder die, die es umsetzen sollen, das irgendwie quasi verstanden haben, dass es halt eine Verankerung zwischen Gesellschaft und Bundeswehr geben soll, weil ich eher das Gefühl habe, man möchte halt so einen bestimmten Teil haben, den man nach außen zeigen soll, das ist ein geschliffener Teil, das ist eine Momentaufnahme, das ist das ist halt eben der Teil, wenn wir jetzt vor einer Woche auf die Folge gehen, es ist eben nicht die Ablehnung vom Fuhrparkservice, die bei YouTube gezeigt wird, ja, dass man eben sagt, gut, mit welchem Auto soll ich denn jetzt auf die Übung fahren? Ach, gib mir halt so einen beschissenen weißen Vito, ja, damit ich damit im Wald rumcruise, was ich eigentlich gar nicht darf. Ja, so, das sind ja nicht die Sachen, die gezeigt werden, sondern es wird halt etwas Geschliffenes, das soll nach außen dringen, aber der reelle Scheiß, der tagtägliche, ja, das will man ja gar nicht. Da wird ja aktive Abschottung betrieben. Ja, also die Bundeswehr tut ja auch nicht wirklich was dafür, um eben die, sag ich mal, diese richtige Verankerung zu haben, sondern sie will halt dieses falsche Bild nach außen transportieren, aber halt nicht so die wirkliche Verankerung. Also es ist halt so, außer jetzt, sage ich mal, so ein bisschen, was natürlich in den Einheiten passiert, so ein bisschen mit den Patengemeinden, aber bei dieser kleinen Armee ist das halt auch nicht mehr viel, ja. Das ist eine Patengemeinde ist dann auch nicht Berlin oder so, sondern das sind halt dann so kleine Ortschaften, ne, so, wo man dann halt hingeht, und das läuft ja auch, also bei uns läuft das jetzt zum Beispiel wieder ein bisschen besser, aber ja, das, wie gesagt, ich bin der Auffassung, die Bundeswehr tut nicht viel für die Verankerung von Bundeswehr und Gesellschaft, also die Organisation an sich.
Und das ist ja genau dieser Punkt. Ich meine, man muss überlegen, 2005 ist 6 oder 8 Jahre vom Karfreitagsgefecht. Ich überlege gerade. Wann war das? 2011 oder 13? Also
2011. Auf jeden Fall
davor.
10 Jahre.
2011 war das, ja.
Ne, also ich meine, die Kulmination in Afghanistan, inklusive der ganzen, ist das jetzt Krieg? Ja, nein. Das stand ja alles noch der Bundeswehr, aber auch der Gesellschaft bevor. Und es ist trotzdem, kann man diesen Text von Köhler eigentlich immer noch als Debattengrundlage heutzutage nehmen. Und das finde ich halt wirklich so krass, ne? Also das, ich sehe das auch so, ne? Diese kleinen Probleme, in Anführungsstrichen, die sich dann in der Summe zu einer großen Schutzshow aufblasen, die ja vor allem ja auch bitteren Ernst nach sich ziehen können. Ne? Das ist ja das nächste Problem. Mhm. Ich meine, Dampfe, du bist da noch wesentlich mehr am heißen Ende der Verteidigungspolitik unterwegs gewesen als ich. Aber fühlt man sich da in einem Land, wo man diesen Preis, für den man sein Eid geschworen hat, gerne bezahlen will? Also das klingt jetzt ein bisschen verdreht, aber hat man das Gefühl, dass man da Rückendeckung hat? Also ich rede jetzt nicht davon, so Tucholsky-mäßig, Soldaten sind Mörder. Die hat man immer, aber ich meine, dieses freundliche Desinteresse ist doch irgendwie.
Ja, das ist
ich, eigentlich nur da, oder?
Ich bin auch bei Mamfi, ne? Also das ist ja das Problem, auch jetzt die Patengemeinden nochmal, ne? Da irgendwie mal hinzuführen, ne? Also ich war ja auch im Afghanistan, deswegen kann ich auch 2011 ganz gut zustimmen, dass die Karfreitagsgefechte waren, weil ich war ja im Sommer 2011 und da lief das echt gut, ne? Also so diese Spanne, wenn man von zu Hause weg ist und diesen Zusammenhalt mit der Patengemeinschaft, ne? Das war richtig gut. So, und danach so auch so eine Weile, so, ich denke, also die 2 Jahre danach, super, aber dann ist irgendwas eingefallen, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, das liegt auch wieder an, das ist halt immer das Problem, mit an handelnden Personen, ne? Bedeutet, Aufgabe Spieß-Kompaniechef, auch völlig versagt auf der Linie, ne? So, und die waren mit die Macher, die natürlich Kontakt zur Patengemeinde mit, natürlich herstellen sollen, so wie das dann irgendwann nur noch der Kompanietruppführer übernommen hat, weil es einfach nicht mehr von den anderen kam. Wäre es nicht gekommen, wäre die Gemeinschaft wahrscheinlich gar nicht mehr so zusammengewachsen. Ne? Jetzt besteht das natürlich immer wieder besser. Dann kam natürlich jetzt wieder diese ganze Corona-Gedöns-Sache. Da wurde das natürlich wieder ein bisschen gespaltet. Aber das sind natürlich auch, das ist eine Pandemie, ne? Das hat jeden irgendwie getroffen. Das wollen wir nicht darauf jetzt schieben, aber das hat sich dann irgendwann wieder ein bisschen eingerudelt. Aber es war definitiv am Anfang meiner Karriere bei der Bundeswehr, so 2007, 2008, war es halt ein ganz anderes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber durch natürlich auch diese ganzen, ja weiß ich nicht, Vorfälle oder wie man das auch immer nennen soll, was da immer stetig passiert in der Bundeswehr, ist das wahrscheinlich dann auch alles wieder ein bisschen zurückgegangen. Was ich aber eigentlich zum Beispiel nicht sehe, dass jetzt zum Beispiel Corona-Politikmäßig hat die Bundeswehr richtig viel gemacht. Ne? Wenn man jetzt überlegt, dass kein Gesundheitsamt theoretisch gesehen ohne die Bundeswehr eigentlich ausgekommen wäre, wenn man ganz ehrlich ist. Ich will die jetzt auch nicht so hoch loben, aber die Gesundheitsämter haben ja auch stetig nur gehofft, okay, alles klar, nächste Woche kommen schon wieder neue Soldaten. Wir können wieder unsere zivilen Leute zum größten Teil nach Hause schicken. Die Leute werden ja bezahlt hier vom Staat. Und dann machen die das wieder. Und dann wurde ja auch nichts gesagt, so nach dem Motto, also ich sag das halt immer, diese Wertschätzung. Ich weiß auch nicht, ob das so wichtig immer ist. Also für mich war das nie wichtig, Wertschätzung zu haben oder so. Aber diese da sind wir ja schon, also generell ist Bundeswehr und Gesellschaft schon wieder näher gerückt. Ne? Weil ja auch die Gesellschaft generell auch wieder mehr mit der Bundeswehr zu tun hat. Ne? Und ja, ich finde halt, ich mache dann Punkt.
Weil mir fällt das nämlich ein in Bezug auf den Einsatz, wo ich war. Hier vor Libyen Einsatz übertrieben. Also wo wir da die Flüchtlinge gerettet haben.
Ja.
Dass das da halt nämlich auch wirklich diese Diskussion an der Heimatfront, also wir haben das ja so ein bisschen immer so pressespiegelmäßig mitbekommen, wie sehr das abgewichen war, so von der Motivation an Bord, dass das so eine ganz universelle Sache war. So, und dass da so ganz andere Themenbereiche reingespielt haben, die eigentlich irgendwie im Einsatz konkret dann gar nicht eine Rolle gespielt haben. Und deswegen fand ich das wirklich, also sprang mir das so ins Auge, wo ich so dachte, ey krass, 2005 war das schon. Da war ja die ganz große Scheiße in Afghanistan überhaupt noch nicht gelaufen. So, ja. Da waren wir noch im Aufwuchs und sind da erst immer mehr runtergegangen und diese ganze
Debatte. Da waren noch nicht mal alle Fahrzeuge gepanzert, glaube ich, zu der
Zeit. Das kann gut sein. Also da bin ich jetzt auch im Detail raus, aber das ist gut möglich, dass sie dann noch im Wolf durch die Gegend gejuckelt sind und Shake Hands gemacht haben, weil es noch ging. Und das ist halt so krass, was da einfach alles noch an Wasser den Rhein runtergelaufen ist. Hier Tanklaster und die ganze Geschichte
da. Aber müssen wir nicht irgendwie sagen, dass es generell so diese Debatte oder diese langfristige Debatte sowieso nicht gibt, sondern immer alles nur so Momentaufnahmen, Skandale, genau, Vorfälle. Ja. Dann wird halt wieder diskutiert, dann kommt das raus, dann wird trotzdem wieder über die Ausrüstung von der Bundeswehr diskutiert, genau, dann auf den Punkt gebracht, passiert das in der Ukraine. Aber es ist halt, es gibt keine nachhaltige, ich würde es eher so nahe sagen, es gibt keine nachhaltigen Debatten. Es gibt ja die Debatten, es gibt auch das Interesse, der Gesellschaft an der Bundeswehr, das sieht man ja auch in der Berichterstattung quasi und auch immer wieder über die Stories, wenn es um die Ausrüstung geht. Das heißt, es gibt ja ein Interesse, weil das bedient die Presse ja dann auch. Ne? Also wenn die Leute wollen ja wissen, wenn die Bundeswehr schlecht ausgestattet ist, nur es gibt halt keine nachhaltigen Debatten. Es gibt dann wieder, wie eigentlich Dampfi das gerade gemacht hat, hier ist ein Punkt und jetzt treiben wir die nächste Sau durchs Dorf. Ja. Das ist aber komplett themenfremd. Ja. Ja, so. Es gibt halt keine nachhaltig geführten Debatten. Aber da muss man halt sagen, in den meisten Themenfeldern, die so viele dieser Bevölkerung halt betreffen, weil es einfach, es ist halt auch, also das meinte ich auch mit Netflix oder generell Nachrichten und so, es ist halt Reizüberflut. Es ist so ein krasser Reizüberflut und es ist ja quasi von den Marketingstrategen auch so gewollt. Ja, also die wissen ja, wie sie einen kriegen. Das ist ja quasi, das liegt ja, wie sie uns kriegen mit der Angst und was auch immer, das ist ja in der Genetik festgelegt. Ja, also wir sind ja quasi die Überlebenden von denen, die einfach bisschen vorsichtiger waren als die anderen, ne? So, deswegen, das ist halt so ein bisschen unsere DNA, dann da auch immer wieder aufzuspringen, ja, und diese, sag ich mal, den Köder zu schlucken und dann einfach die Debatten, die halt vielleicht notwendig wären, eben nicht über dieses kurze Aufbäumen hinaus weiterzuführen, ne?
Es geht halt nur um ernste Dinge, so. Das ist so ein bisschen so der Punkt, den ich dabei so bedenklich finde.
Ja.
Also das fand ich so frappierend an diesem Redeausschnitt, dass ich dachte, wow, nicht viel weitergekommen. Und ich rede noch nicht
mal von Waffen in Drohnen. Das würde ich auch nicht bestreiten. Ne? Das es passt in die Zeit, also in fast jede Zeit. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist je nach Themenkomplex, würden viele sagen, es gibt so viele Sachen, also wenn wir jetzt hier, sag ich mal, ein Podcast wären vom Pflegepersonal, ne? Guck mal, was die zu erzählen hätten. Wo ist denn da die Wertschätzung? Ja? Also man muss ja wenigstens sagen, dass wir als Soldatinnen und Soldaten ja noch wenigstens eine ordentliche Bezahlung haben.
Ja.
Ja, mittlerweile auch ein Arbeitszeitgesetz, ja. Also da passiert wenigstens was, bei denen fast nichts. Ne?
Ja.
So, ja. Also, naja. Das vielleicht nochmal.
Ja, so und die Impfpflicht kommt da als erstes, ne?
Duldungspflicht.
Ja, und die Impfpflicht kommt da wahrscheinlich als erstes auch, ne? Für die Leute, die.
Ach so, bei denen, ja, genau.
Das ist ja das gleiche in Grün dann.
Die über 90% haben, ne? Naja.
Okay, egal. Jetzt darfst du.
Genau, ich mache ja den zweiten Teil, der ist auch mal ein bisschen kleiner, weil das ist für mich immer ganz gut. Also nicht so ein großer Abschnitt. Frauen in der Bundeswehr, er sei gemobbt worden, weil er eine Frau sei. Also ich habe mir den schon einmal durchgelesen, das muss ich im Vorfeld sagen, also schon echt hart. Also wirklich.
Okay, wieder. Ich habe ihn nicht durchgelesen, deswegen bin ich gespannt.
Ein Offizier sprach in seiner Stellungnahme zu der Eingabe einer Pedentin fast ausschließlich in der männlichen Form. Seine Ausführungen gipfelten in der Formulierung: anschließend betrachtet halte ich die Behauptung des Feldwebels W in Klammern für weiblich eigentlich, er sei in der Kompanie gemobbt worden, weil er eine Frau sei, für haltlos. Hinter einer solchen Wortwahl vermag ich keine Bereitschaft zur Akzeptanz, geschweige denn zur Integration von Soldatinnen zu erkennen. Dies zeigt auch die Antwort des Divisionskommandeurs auf meine Bitte, den Offizier hinsichtlich seines Sprachgebrauchs zu sensibilisieren. Hauptmann Alpha hat in seiner Stellungnahme den militärischen Terminus beim Gebrauch vom Dienstgradbezeichnung korrekt angewandt. indem er vom Feldwebel W, also in Klammern weiblich, spricht. Die Verwendung des männlichen Personalpronomens bezieht sich lediglich auf den militärischen Dienstgrad. Eine Diskriminierung der weiblichen Person kann ich diesbezüglich nicht feststellen. Berichtsjahr 2005, Seite 29. Ja, geht klar, ne? Ist hart.
War eher ein Zufallsfund.
Also, ja, aber es ist schon, also, gut, also, ich versuche das jetzt so ein bisschen, also, gut, klar, die Formulierung, er sei in der, weil er eine Frau sei, okay, er, ja, das ist, okay, dumm. Aber jetzt,
es wird ja,
also, dann sagt genau. Er, dies zeigt sich auch die Antwort auf meine Bitte, zu sensibilisieren. Ja, okay, das mit dem Dienstgrad ist halt so, ja, wie man das jetzt findet. Dings, ich glaube, das W macht man nicht mehr, ne?
Nee, ist, glaube ich, abgeschafft.
Man schreibt jetzt einfach Frau Feldwebel quasi, ja. Oder Frau Hauptmann, was super witzig ist. Die Verwendung ist mein. Ist das jetzt die.
Also es geht ja darum.
Ist das am Ende die Antwort des Divisionskommandeurs oder was?
Ja, genau. Da zitiert genau. Wird die Antwort des genau. Divisionskommandeurs.
Okay. Der hat ihn dann noch verteidigt, quasi.
Genau.
Er hat ihm ja noch unterstützt, dass er quasi alles richtig gemacht hat.
Ja. Ah, jetzt, okay. Ja, weil das hat mich. Okay, ich habe das am Ende des Anführungszeichen übersehen. Deswegen hat sich's für mich so.
Das ist halt auch okay. Wieder volle jetzt. Kanone, okay. Ne? Also das ist ja.
Ja. Ja, aber was erwartest du denn? Das sind doch.
Das ja, man weiß halt nicht, man weiß halt wieder, das ist halt immer das Problem an der Sache. Man weiß halt nicht, was halt wieder passiert ist, ne? Weil es endet jetzt einfach.
Ja.
Und das macht mich natürlich total neugierig jetzt, ne? Aber 2005, ne? Das ist natürlich auch schon ein bisschen wieder her, ne? Aber ich denke, da müsste man eigentlich mal schon wieder durchblättern durch die Berichte, die nach 2005 gegangen sind oder wieder erstellt wurden und mal gucken, ob sowas wieder aufgefallen ist. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das öfters vorkommt.
Ja, das ist das große Problem. Also deswegen ich das jetzt aufgegriffen habe, war jetzt gar nicht mal so sehr wegen dieses krassen Beispiels.
Ja.
Sondern weil es halt einen Phänomen kennzeichnet, was ich also zumindest bei der Marine, ich denke mal bei euch kämpfende und kampfunterstützende Truppe ähnlich, halt gut kenne, ist halt eben, dass selbst wenn die Frauen alles richtig machen, sie halt eben trotzdem, was man halt eben diesen Tokenism nennt, ne? Also dass sie halt eben betrachtet werden und behandelt werden als Stellvertreterin ihres Geschlechts und nicht einfach nur als eine Soldatin, die halt zufälligerweise eine Soldatin ist und kein Soldat. Und das finde ich halt so krass, dass ich halt immer noch sehr viele Fälle so sehe, wo das so richtig krasse Probleme gibt.
Mhm.
Also wo wirklich jetzt gar nicht mal so nach, oh, erste Frau an Bord oder erste Frau in irgendeiner Funktion oder sowas. Also jetzt gerade zum Beispiel vor also jetzt kommen so die ersten weiblichen Kommandantinnen und hier Erstoffizier, also Kommandanten, Stellvertreterin, die werden jetzt so langsam, kommen jetzt so in diese Stabsoffizierverwendung und die sind natürlich krass diesem Druck ausgesetzt, ne? Also das ist halt einfach im persönlichen Umgang und so weiter, ist es halt einfach extrem, wie sehr die das geprägt hat, dass sie halt eben nicht einfach nur gute Offizierin sind, sondern halt eben kein Offizier. Und das ist halt eben dann das Highlight. Und das finde ich halt so krass da dran, ne? Dass halt eben, also wo ging das mal los? Ne? Also ich meine, 2005 ist, glaube ich, 2 oder 3 Jahre nach der Freigabe der
2-2? War das 2-2?
Ich glaube ja. Also 3 Jahre nach Freigabe der Verwendung.
Mhm.
Und Sanität.
Also, du musst ja einer der ersten gewesen sein. Ach so, war das Sanität?
Feldwebel.
Deswegen, 3 Jahre braucht man ja bis zur Ausbildung zu Feldwebel, deswegen.
Die wird gerade in die Truppe gekommen sein und einer der ersten gewesen sein. Und das finde ich halt so krass, ne? Also, auf was für eine Truppe wurden die losgelassen? Das würde mich halt mal auch so interessieren. inwiefern man sich darauf in irgendeiner Weise als Truppe vorbereitet hat, hat vorbereiten lassen müssen.
Nö, wollen. Also das ist ja wie vieles in der Truppe, dass ja Gerichte quasi für die Truppe Entscheidungen macht und jetzt die Bundeswehr so tut, als wäre sie hier der, also jetzt ja, oh, wir brauchen mehr Frauen und so, aber dass man quasi auch anerkennt, man war bis zuletzt dagegen. Es war nie eine Entscheidung der Bundeswehr, die Frauen reinzulassen.
Richtig.
Es war eine Gerichtsentscheidung.
Ja.
So, das heißt, sag ich mal, diesen Schuh, dass man hier dieser offene Arbeitgeber ist oder so, den kann man sich gar nicht anziehen, weil man war ja bis zuletzt dagegen.
Ja.
Es war ja nicht die Entscheidung der Bundeswehr zu öffnen oder wer auch immer dafür hätte zuständig sein sollen, der Gesetzgeber oder wer auch immer.
Mhm.
Aber ich meine, so das BMVG hat ja gesetzgebende Referate, also man hätte es ja auch aus dem Haus
initiieren können.
Ja. Aber die waren ja bis zuletzt dagegen und das zeigt sich ja sicherlich auch hier noch arg, dass gerade ein Divisionskommandeur, was wird er sein, 55 Jahre zu dem Zeitpunkt bestimmt, halt das einfach für sich nicht akzeptiert hat, 3 Jahre nach, sag ich mal, der Zulassung von Frauen in der Bundeswehr.
Ne? Wo ich mir dann so denke, da sind wir ja so ein bisschen so bei Sichtbarkeit von Gender. Gendert man jetzt ja, nein? Generisches
Maskulinum, ich schon.
Ja, nein, ich auch. Nur sind wir da ja immer noch, also das Thema ist im Großen und Ganzen immer noch akut und es ist halt so krass zu sehen, was für Nummern da passieren, wenn die Leute ihr eigenes Ding da machen, weil sie der Meinung sind, ich bezeichne jetzt Frauen aufgrund ihres ungegenderten Dienstgrades jetzt halt eben als männliche Personen. So, das finde ich halt so, oder als männliche Soldaten, so, das finde ich halt so krass, das ist einfach,
Oder dann halt die
nicht Geschichte, besonders die taktvoll. Mitgemeint.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das, ich glaube schon, ich habe das mal im Podcast, das am besten erkennt man das wirklich in der Vorschrift zum äußeren Erscheinungsbild, wo einfach ganz klar drin ist, und wenn man das mal liest, diese Vorschrift, ja, dann steht zum Beispiel drin, Soldatinnen können Röcke tragen. So,
ja.
Wenn man jetzt aber sagt, nicht Soldatinnen geschrieben hätte, sondern Soldaten tragen Röcke, dann würden ja alle sagen, okay, auch die männlichen Soldaten können Röcke tragen.
Ja.
So, also das heißt, diese Vorschrift zeigt doch einem, es ist wichtig, wen man anspricht.
Ja, natürlich. Also ist es vor allen Dingen wichtig geworden, weil es halt mittlerweile nicht mehr totaler Konsens ist so. Ne? Also für mich ist ja auch so eine intuitive, so eine Irritation, so wo ich so denke, sind jetzt alle gemeint, ist es generisch? Ja, nein. Und das ist dann wieder Kontextarbeit.
Ja. Ich habe ja auch meine Lehrerinnen nie Frau Lehrer genannt.
Ja.
Also, oder das ist das ist meine Lehrer, ja?
Ja.
Sondern das war schon immer die Lehrerin. Also das ist halt ja auch, und das nervt mich an dieser ganzen Diskussion um die deutsche Sprache. Ja, die deutsche Sprache ist nun mal so, dass wir Lehrerin sagen.
Ja.
Und nicht wie zum Teil im Amerikanischen halt, dass das einfach nicht gibt.
Ja.
Ja, sondern nur in bestimmten, ich glaube, Actor und Actress gibt es dann und so, super. Aber zum Beispiel die Sängerin ist auch Singer.
Ja. Ja?
Das ist halt so. Aber ich meine, bei uns ist das ist ja deutsche Sprache, Sängerin.
Fertig. Ja.
Das ist ja ein deutsches Wort. Und es ist ja nicht so, dass es erst gestern erfunden wurde. Ne? So, also das ist halt etwas, was mich so an der ganzen Debatte und auch diese Scheindebatte um die weiblichen Dienstgrade. Bei der Polizei ist es die Hauptkommissarin. Wen stört's denn? Wen stört's denn?
Oder auch,
ist doch richtig.
Wo wir alle dann anfangen, heulen und Zähne klappern zu kriegen beim Hauptmann, denke ich mir immer so, und dann denkt man sich halt was Neues aus, schmeißt den Dienstgrad auf den Haufen der Geschichte und kommt da ein neuer hin.
Eben.
Ich meine, dass Hauptfrau nicht so richtig funktioniert, ist glaube ich klar, aber Jesus Christ. Man wird es überleben, wenn man das mal veränderungswillig angeht. Und das finde ich halt so krass daran. Ne? Das ist halt einfach in vielen Bereichen so Spiegelfechtereien sind, wo ich so denke, ey, Leute, ist mir ganz egal, was ihr für eine Privatmeinung habt. Ihr reißt hier einfach so viele Brücken ab zu Leuten, die eigentlich wichtig für die Akzeptanz der Bundeswehr sind und für auch für den Personalnachwuchs und so weiter. Ja. Also selbst, und im Kern, nochmal ganz unabhängig davon, finde ich es halt auch einfach krass abwertend, wenn es nicht mehr eine intuitive Sache ist. Und ich finde das generische Maskulinum, das hat ausgedient. Das funktioniert nicht mehr.
Und es ist ja auch so, dass die zivilen Dienstgrade quasi der, da steht ja auch Oberamtsrätin dran. Mhm. Ne? Also Dix. Ja, okay.
Der Weg ist noch lang. Nicht verzagen, genau. Ja. Letzter Fall.
Ja, aber ja. Sagen wir mal, der Weg ist noch lang, aber unnötigerweise. Weil, wie gesagt, es gibt ja andere Behörden, wo. Und das ist halt. Meistens Polizistinnen oder generell ist ja auch eine Bundesbehörde dem Innenministerium angehangen, Bundespolizei.
Ja.
Also wo ist denn da bitte der große Unterschied? Ja,
also ja gut, aber es wird, also wir hatten das im Podcast doch auch schon. Wir hatten eine Ärztin hier, ja, da gab es auch irgendwelche Probleme mit Frauen und Männern schon wieder bei der Bundeswehr. Also sie muss sich mehr durchsetzen als der Mann, ja. Also muss immer mehr geben, muss immer 200% geben oder 300% geben, so immer das Gleiche. Dann haben wir es mit unserer Pionier-Chefin bald hier auch im Podcast gehabt, ne? Also gehabt vor allen Dingen, ne? So, aber haben wir auch ein Gespräch gehabt und das ist doch auch immer das Gleiche. So, es liegt ja wirklich an dem System, wirklich Bundeswehr. So das Schlimmste, was ich immer finde. Wir können halt nicht nach rechts und links gucken, wie andere das machen, weil wir müssen probieren, eine eigene Richtung zu finden. Und das dauert immer ziemlich, ziemlich lange. Und dafür werden weitere Berichtshefte einfach voll gemacht, damit irgendeiner wieder was zu tun hat. Also wirklich, das verstehe ich nicht, ne? Also warum man nicht einfach Sachen annehmen kann und einfach sagen, oh, guck mal, bei dem funktioniert's auch. Lass uns doch mal eine Tagung mit denen zusammen machen oder so. Was gab's ja alles schon bei diesen ganzen Gender-Sachen und all was es gab. Ne, ich war selber auf so einer Tagung mit, ja. Da konnte man sich mit Leuten unterhalten, die quasi sich entschieden haben, keine Ahnung, von einer Frau zu einem Mann zu werden. Stell dir doch so alles mal in der Bundeswehr weiter vor, wie das funktioniert. Wenn sowas Kleines bei so einem Typen nicht akzeptiert wird, dass das eine Frau ist, ne? Das ist doch scheiße. Also da fehlen mir halt die Worte, ne? Das geht gar nicht.
Ja, aber man muss es halt auch doch halt in die Zeit setzen, man muss es halt trotzdem sehen. Ja,
natürlich.
Das ist
natürlich.
Eben ganz kurz nach Freigabe war, ne?
Aber ich denke also wirklich durch Insiderquellen, die ich natürlich immer wieder habe, wird sowas in jedem Amt bestimmt mehrmals vorkommen.
Ja, nee, das ist, sag ich mal, in der Form. Das ist schon krank. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass das wirklich noch einer so schreiben würde, wie es da jetzt steht. Ja, aber dass natürlich dass das die Ansprache nicht richtig ist, dass das jetzt immer noch oft passiert, das ist natürlich klar. Ist ja genauso wie das, was wir immer sagen, dass auch viele Frauen gar nicht mit Dienstgrad angesprochen werden, sondern das ist dann halt die Meier oder so und ihr Dienstgrad wird einfach weggelassen. Also Dienstgrad Frau quasi. Bei der Bundeswehr. Das gibt es ja auch oft.
Ja. Okay.
So. Dann Winky.
Ja. Winky bringt nämlich noch als dritten Fall den Fall Coesfeld. Aus dem Jahr davor, aus 2004. Und zwar: Vorfälle in einer Ausbildungskompanie in Coesfeld und an anderen Standorten rückten im Berichtsjahr, Klammern 2004, das Thema der Misshandlung von Soldaten in das Blickfeld der Öffentlichkeit. Konkret ging es um den Vorwurf entwürdigender Behandlungen von Soldaten im Rahmen der Ausbildung, namentlich im Zusammenhang mit der Nachstellung von Geiselnahmen und Verhören. Die Vorgänge in der Ausbildungskompanie in Coesfeld wurden von Amts wegen aufgegriffen, nachdem sie dem Wehrbeauftragten als besonderes Vorkommnis gemeldet worden waren. Keiner der beteiligten Soldaten hatte sich vor der Meldung an den Wehrbeauftragten gewandt. Der Frage, warum das so war, wird nachgegangen. Ein Soldat, der selbst an der Ausbildung teilgenommen hatte, schrieb dazu: Was vorgeworfen wird, stimmt schon, aber es wird viel schlimmer dargestellt, als es war. Vertrauenspersonen erklärten zu der Ausbildung, man habe die als einsatznah apostrophierte Nachstellung von Geiselnahmen für zulässig gehalten, nicht zuletzt, weil anwesende Vorgesetzte dies auf Nachfrage ausdrücklich zugesichert hätten. Objektiv war diese Einschätzung falsch. In der allgemeinen Grundausbildung ist eine praktische Ausbildung zur Geiselnahme, Gefangenschaft und Verhör nicht vorgesehen, sie ist untersagt. Wer als Vorgesetzter im Rahmen der Grundausbildung eine solche Ausbildung dennoch durchführt, handelt pflichtwidrig. Misshandlungen von Soldaten im Rahmen einer solchen Ausbildung sind darüber hinaus strafbar. Ob es in der Ausbildungskompanie Coesfeld zu disziplinar- und strafrechtlich relevanten Misshandlungen gekommen ist, konnte im Rahmen der Erstellung des Jahresberichtes noch nicht abschließend geklärt werden. Aus dem Jahresbericht 2004, Seite 17, folgende.
Mein Gott, kommen die alle auf Ideen, ey. Das ist unglaublich.
Ja, das ist doch das damals gewesen mit, wo sie den Ackerschnacker in die Hoden gemacht haben und sowas.
Mhm. Das war das?
Ja. Mhm. Genau.
Ach, die kommen auf
Ideen. Also wo sie die im Waterboarding, ganz genau, wo sie den die Waterboarding nachgemacht haben und so weiter. Also das kam dann ja alles erst raus.
Ne? Aber ich sag euch mal, was hier aus meiner Wertung hier die Essenz ist. Das Problem ist doch, wer ermittelt denn, wenn der Werbeauftragte etwas aufnimmt? Das sind immer der Verband oder die Einheit selber. Mhm. Es gibt keine unabhängige Ermittlungskommission. Das heißt, egal was immer im Werbeauftrag, das ist in diesem letzten Satz, ja, im Rahmen der Erstellung des Jahres noch nicht abschließend geklärt werden. Warum nicht? Weil die es verzögern, weil die in den ganzen Stellungnahmen, die ja von dieser Einheit kommen oder vielleicht sogar aus dem Verband, wenn eine höhere Stufe, die werden sich nicht selbst ans Bein pissen. Die werden diese Ermittlungen, die sie durchführen, so hoch melden, dass sie so gut wie möglich noch wegkommen. Dann wird es ein paar Bauernopfer geben, ja, aber ohne Scheiß, das wussten so viele. Und ich sag mal, die in der höheren Position waren, hatten eine weiße Weste, haben es natürlich nicht mitbekommen und irgendein Wufts oder Feldwebel hat es dann getroffen, den man dann quasi so als Buhmann dahingestellt hat. Aber das größte Problem generell, Werbeauftragter oder Werbeauftragte, Berichte, Eingaben oder wie hier ja aus Augenzwegen aufgegriffen, ist tatsächlich, dass die Einheit, die es betrifft, selbst ermittelt. Ja? Es gibt kein, dass man da jemand hinschickt oder Bataillon XY ist ja da in der Nähe. Der Chef von denen soll das mal übernehmen und das mal machen. Ja, das wäre natürlich ein größter Aufwand. Ja. Aber so, deswegen der ganze Scheiß, der da drin steht, so schlimm wie er da auch ist, so richtig aufgeklärt wird er nie, weil die das schön schreiben. Das ist halt leider so. Es wird so viel schön geschrieben bei den Stellungnahmen von den Chefs, weil sie quasi, sag ich mal, ihre Dienstaufsichtspflicht verletzt haben, aber quasi die Ermittler sind in dem Fall.
Ja.
Muss man nur jetzt die Party spoilen. Das ist riesengroß dann strafrechtlich gewürdigt worden. Da sind, glaube ich, richtig viele Köpfe für gerollt.
Ja, Gott sei Dank.
Also ich glaube, fast alle beteiligten Unteroffiziere sind verknackt worden. Und ich glaube auch einige Offiziere. Also das hat richtig, richtig Köpfe gekostet. War jetzt gar nicht mal so der Punkt. Ich meine,
Strafversetzungsgüt.
Wahrscheinlich, genau, als verletzten Darsteller. was ich nur krass finde daran, also abgesehen von dem Punkt, Manfred, da hast du vollkommen recht, ne? Also diese Nummer mit, wir ermitteln bei uns selbst und finden komischerweise das alles nicht so schlimm, in Anführungsstrichen, ist natürlich ein Teil des Problems, klar.
Standard in der Truppe.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Also da kann man ganz vielen Bereichen ganz viel lustige Dinge theoretisch ermitteln, wenn man denn wollte. Aber was ich daran so krass finde, ist, dass es halt nicht über den Dienstweg gemeldet worden ist, sondern dass es halt erst gedauert hat, bis das jemand angezeigt hat. Und das heißt das ja implizit, wenn ein besonderes Vorkommnis erstmal von Amts wegen aufgegriffen werden kann, weil vorher niemand beim Werbeauftragten mal sagt, ey, sorry, uns wurde hier gerade der Ackerschnacker an die Testikel gehängt. Das kann es ja wohl nicht sein. Und das Zweite, weswegen ich das auch so krass finde, ist, dass ich im vierten Quartal noch meine Grundausbildung in Bremerhaven gemacht habe. Und ich meine, wir haben jetzt nicht so einen Quatsch gemacht. Aber wir hatten halt einen Ausbilder, der abgebrochener Minentaucher war. Der ist in der Minentaucherausbildung irgendwo rausgeflogen. Und der hatte richtig Spaß daran, uns richtig abzubürgen.
Und das sind sowieso die Besten immer.
Das sind die so richtig
geschafft haben und dann ihr eigenes Versagen an den anderen auslagen.
Ganz genau. Und dann halt eben an so einer Abiturienteninspektion. Ganz fantastisch. Ne? Ich meine, wir waren ja alles Wehrdiener, die Abitur hatten. Also uns war das eher, interessierte das eher so von der intellektuellen Seite, was wir da lernen. Nicht so unbedingt, wie schnell wir die ABC-Maske ins Gesicht bekommen. Das fand er aber sehr wichtig und war auch der Meinung, dass man das also drillmäßig im Keller so lange, bis einer kotzt, machen muss. Und dass diese ganze Schleiferei, die man so landläufig kennt, nach diesem Coesfeld-Urteil, das ist glaube ich 2007 oder sowas ergangen, hat sich echt eine Menge in der Grundausbildung und im Umgang wirklich geändert. Und es immer, wenn ich da so mit Leuten in der Grundausbildung so drüber rede, die da so ein bisschen versuchen, mit der Zeit zu gehen, gehen auf diesen Fall zurück. Und das finde ich so krass daran. Ne? Der liest sich jetzt erstmal in diesem Bericht, weil das so direkt, nachdem das passiert ist, so kurz nachdem das gemeldet wurde, so quasi kurz vor Redaktionsschluss, noch da so reingeflattert ist, liest sich das so unspektakulär. Aber in Wirklichkeit hat es halt wirklich einfach ganz krass die Ausbildung verändert und vor allem auch wirklich so aufgeteilt. Also diese ganze Schleiferei, in Anführungsstrichen, die wir in den Grundausbildungen noch so kennen, wahrscheinlich war es bei euch nicht wirklich anders. Wie oft wird euch der Spind auseinandergerissen, wenn nicht jedes Hemd, also akkurat Deutschlandadler, genau schön in der Mitte gefaltet und DIN A4 breit und bla und blub, dieser ganze Zirkus.
Ey. Ja klar, dafür gab es ja extra diese Diensthefte, die blauen, dass man da quasi genau, das T-Shirt, ne?
Und,
ja, da.
Und so wenn halt, gepackt. dann wurde das Ganze da auseinandergewämst. Das war halt so. Ja. Und wir hatten auch zum Beispiel einen Spieß, der halt einfach erstmal schon mal, wenn Großrheinschiff war, also große Stuben und Revier rein, whatever, wie das dann heißt. Also donnerstags wird in der Marine mal riesengroß geputzt, dass alles blinkt und glitzert. Das war halt in der Grundausbildung immer Donnerstagnachmittags komplett. Also nach dem Mittagessen, bams, Großrheinschiff, bis fertig. Unser Spieß war halt eben so der Meinung, oh komm, wir gehen mal schon mal ins Mannheim und verkosten schon mal das Pilzchen vor. Und dann ist er halt eben leicht angestrahlert, halt eben mit ordentlich Hass in der Birne, halt wieder zurückgekommen und hat halt eben angefangen, rein Schiff abzunehmen. Ne? Und ist halt komplett eskaliert. Und das waren halt so Sachen, die hat man halt irgendwie so, okay, ja, ja, und irgendwie findet man ja auch irgendwie hier Drill Master Sergeant Hartman, findet man halt irgendwie auch lustig hier, Full Metal Jacket. Und ja, sagt ja nicht so richtig was gegen. Ja, ja.
Aber
es hat sich danach, wenn man es danach sieht, wie krass sich das geändert hat.
Ja.
Und dass halt eigentlich wirklich diese einsatznahe Ausbildung komplett verlagert worden ist, weit ans Ende und in die wirklich konkrete Einsatzvorbereitung. Dass man da erst wirklich richtig hart und einsatznah die Leute anfasst. Das finde ich halt wirklich krass. Ne? Und da höre ich immer wieder einen Rückgriff auf genau diesen Vorgang, ne? Dass die halt da komplett freigedreht
sind. Das mag ja sein. Aber was trotzdem auch Fakt ist, und das ist halt wieder Systemversagen Bundeswehr, ist ja, dass auch 2004 die innere Führung schon so fast so geschrieben war, wie sie heute geschrieben ist.
Du bringst aber auch mal gemeine Punkte.
Ja, ist halt so. Ja, was soll ich denn sagen? Und das ist halt dieses System, es ist halt dieses, wir haben da diese Vorschrift, wir haben innere Führung, wir haben Soldatengesetz, nur, dass sich alle dran halten, darum kümmern wir uns halt nicht. Ja, vereinzelt. Aber es ist ein Systemversagen. Innere Führung, die gelebte innere Führung, die gibt es nicht in dieser Bundeswehr. Die gibt es nicht. Das ist eine
Einzelfallentscheidung.
Eine Idee oder, nicht Einzelfall, aber es ist halt so eine Mehr. Die Mehr von der gelebten inneren Führung ist es eigentlich. Ja, die gibt es doch gar nicht, die gelebte innere Führung. Das ist ein Papier, so ein Anhalt, aber quasi nur, wenn etwas wirklich krass ist, wenn es gemeldet ist, Eingaben oder wenn es an die Öffentlichkeit gerät, dann wird die rausgeholt. Ach, wie konnten die da? Wir haben doch die innere Führung. Ja, und wenn sowas nächstes Jahr wieder passiert, ist genau das Gleiche.
Absatz überlesen.
Wie konnte es passieren? Wir haben doch die innere Führung. Ach, wie konnte es passieren? Wir haben dort die innere Führung. Aber die zwingen ja keinen auf die Lehrgänge bei dem Zentrum innere Führung. Die sind ja ständig fast leere Hörsäle, die da stattfinden. Oder wenn sie nicht ganz abgesagt werden.
Und das, ganz spannender Punkt, ich meine, ihr seid beides Mannschaftsdienst gerade. Ihr habt halt eben keine, hat einer von euch irgendwie mal einen Uft-Lehrgang oder sowas mal besucht?
Nee.
Nee, ne? Hm. Das finde ich halt das Krasse. Es wird halt überhaupt nicht, ist meine Erfahrung, zumindest bei den Reservelehrgängen, die ich bisher hatte, ebenengerecht ausgebildet. Innere Führung. Was heißt das für mich als Unteroffizier? Jetzt zurückliegend. Ne, ich habe einen Meister, der also sozusagen fachliche Exzellenz und ewig lange auf dem Dienstposten, blablablub. Und dann bin ich so in dieser Mittelebene und habe so meine paar Eleven, mit denen ich da halt Dinge tun muss. Was heißt das für ein Gefecht und so weiter? Wie führe ich die Leute dann? Was nehme ich dann noch aus der inneren Führung mit? Gilt die immer? Wie kriege ich das realisiert? Was heißt das im normalen Alltag? Was heißt das morgens nach dem Aufstehen, mittags kurz vor Mittagessen und nachmittags beim Kaffee? Und das finde ich halt so krass, ne? Dass das halt wirklich so eine intellektuelle Beschäftigung bleibt nach wie vor in der Bundeswehr. Ne? Das ist so ein Stabsoffizier-Ding. So, die ja, verschwinden aber nach Hamburg auf diesen Lehrgang. Richtig. Und können dann ganz gelehrt, können sie dann in ihren maßgeschneiderten Uniformen sich darüber verlieren. Okay. Was für eine wahnsinns bahnbrechende Erfindung das ist, wo ich mir so denke, gib mir konkrete, handliche.
Die gibt es auch als Taschenkarte, Beispiele. Die innere Führung.
Wow. Ist das ebenengerecht? Das ist die große Frage.
Was heißt ebenengerecht? Aber ich würde einfach sagen, lest die halt einfach mal. Ja, als erster Schritt mal.
Aber das Problem ist ja, das ändert ja nichts daran.
Also ich habe die auch gelesen. Ja. Also ich habe die Geschichte ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich ja fast vom Stuhl gekippt bin, wo ich die gelesen habe und dachte so, aha, so soll das hier laufen. Ja. Das kenne ich aber nicht. So, und also das sind ja, also das müsste ja eigentlich jedem so gehen. Jeder, der die wirklich einmal durchgelesen hat, und es sind echt nicht viele Seiten, ja, aber da hapert es ja schon bei meisten dann. Aber ja, wenn der wird feststellen, das hat mit dem Truppenalltag nichts zu tun. Aber da steht nichts drin, was quasi die Einsatzbereitschaft oder die Kampfkraft schmälern würde. Das sind eigentlich Sachen drin, die sie einfach nur verbessern würden. Die Kommunikation verbessert, die Fehler schneller erkennt. Ja, darum geht's ja. Ist ja kein Selbstzweck.
Ja. Insbesondere aber, bei einer Friedenstruppe.
Aber dann gibt's ne? halt, ja, und dann gibt's halt aber so Typen wie der Spieß, den du ja beschrieben hattest. Ja, was weiß ich, mit wie viel Promille auf dem Kessel dann halt zurückkommt und seine kranken Machtfantasien da eigentlich auslebt und wahrscheinlich nur deswegen die Feldwebelaufbahn eingeschlagen hat.
Oder im halt Dienstgrad irgendwie schwer da, zu sagen, ne? Das kann einfach auch einfach degeneriert und kein Bock mehr und ja.
Oder so, ja. Das wäre
meine
zweite Vermutung.
Ja, das ist ja einfach auch echt, muss ich sagen, das hat sich, also meiner Beobachtung nach hat sich das ein bisschen gebessert. Also so komplett im Friedensbetrieb kaputtgespielte Menschen habe ich jetzt, also
die. Aber es hat sich nicht verbessert, weil sie überzeugt sind, sondern weil sie Angst haben, zu erwischt zu werden. Und das ist auch nicht das Gute. Die sagen ja jetzt verächtlich, oh, wir müssen jetzt aufpassen, oh, wir können jetzt nicht mehr so wie früher. Es geht aber nicht mal darum, quasi, dass sie jetzt überzeugt sind, sondern von der Führung, sondern einfach mehr Angst haben, weil mehr gemeldet wird, mittlerweile oder mehr Eingaben geschrieben werden dazu. Es geht aber nicht, weil man sie von der inneren Führung überzeugt hat, sondern einfach, weil sie Angst vor persönlichen Konsequenzen haben.
Was eigentlich echt ein trauriger Antrieb ist.
Ja, deswegen sage ich, System. Das System hat versagt bei innerer Führung.
Aber ich bin mal gespannt,
keine innere Führung im System.
Ob sich das ändert. Genau, hier, man sollte ihn umbenennen. Infytalk.
Infytalk, ja. Ne? Ich meine, also ganz ehrlich, eigentlich sollten wir Zentrum innere Führung heißen. Also wir haben
der Twitter-Handle ist bestimmt noch frei, oder? Ich glaube mittlerweile.
Wahrscheinlich.
Die FÜAG hat, glaube ich, mittlerweile tatsächlich einen Twitter-Handle. Ich weiß nicht,
ob sie ihn nicht spielen. Einen einladen, ne? Dass man mitverfasst
hat. Das ist ja das Tolle, ne? Das ist mir ja auch wieder bei meinem Lehrgang aufgefallen, um jetzt nochmal so ein bisschen von abzuschweifen, von dem konkreten Fall, was ich da so krass fand. Dieses Ausbilden direkt aus Vorschriften, wo ich mir jedes Mal denke, ey, warum muss eigentlich jeder, der irgendwas ausbildet, sich jedes Ausbildungsmaterial erstmal selber zusammendengeln? Das kann doch nicht sein, dass das nicht irgendwie irgendwo so ein bisschen gebündelt zu finden ist, wo man sagt, so hier, keine Ahnung, 0-15 Thema innere Führung.
Oder einfache Sprache. Ja, das ist auch ein Problem. Befehle, Vorschriften werden nicht für den Anwender geschrieben, sondern für den beurteilenden Vorgesetzten. So, und dann versteht es halt
für die auf Gerichte.
Der Ebene, wo es oder so.
Oder die Disziplinarschiene.
Ja.
Genau.
Ja. Sie hätten so. Aber wissen müssen, ja. Ausbildungsmangel.
Ja, richtig, richtig, richtig. So ist es. Genau so ist es. Okay. So. Tampi, komm.
Ja.
Ich will schlafen.
Ja, war auf jeden Fall. Wir bedanken uns nochmal recht herzlich bei dir, Winky, dass du am Start warst. Vor allen Dingen, dass du eine Woche mit uns durchgehalten hast. Das machen nicht viele mit. Aber die meisten waren immer glücklich danach.
Die Fahrt geht 6 Monate, ne?
Ja, stimmt.
Ja, stimmt.
Auf jeden Fall recht herzlichen Dank für die letzte Folge, sage ich auch schon mal. Wir bestimmt durch die Decke schießen. Und dann nochmal selbstverständlich für unsere Superkategorie. Die Mini-Folge, die auch fast eine Stunde geht. Ja, und sonst ganz klar wieder überall, wo man Podcasts hören kann, einfach mal online gehen, ne? Und ihr könnt uns auch bewerten, wie das alles funktioniert. Hört euch eine Folge einfach davor an, ne? Dann könnt ihr auf jeden Fall da ein bisschen streamen noch und dann wisst ihr genau, was ich gesagt habe, dann brauche ich das nicht wiederholen. Vertreten sind wir selbstverständlich bei Social Media, @BundiTalk, bei Twitter, @RealMumphy, @RealDumphy und wir haben unseren Gast dann natürlich auch, oder er hat einen Account, @KFPaschen, auch bei Twitter. Und selbstverständlich ist der BundiTalk nochmal ganz groß bei Instagram mit @BundiTalk. Ja, sonst habe ich nichts mehr. Alle Angaben waren ohne Gewähr, so wie immer. Und ich wünsche euch einen schönen Abend und bis dann. Ciao.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.